Deborah Kagel, die Tochter des international gefeierten modernen Komponisten Maurizio Kagel, hat ein sehr persönliches Buch über ihre Kindheit in einer ungewöhnlichen Künstlerfamilie geschrieben. Kurz vor ihrem Rückflug nach Kalifornien habe ich mit ihr gesprochen. Frau Kagel, Sie sind jetzt wieder in Köln. Sind Sie gerne in Köln?
Bin sehr gerne in Köln, ja.
Warum?
Es ist meine Heimat immer noch. Also ich spüre eine starke Verbindung zu der Stadt und immer wenn ich komme, komme ich auch zum Dom und ich wohne immer möglichst nah dran. Ich weiß nicht, das ist seit dem Ableben meiner Eltern, zieht mich das hier speziell hin.
Aber in Köln war eben auch sehr viel Familiengeschichte, vielleicht ein paar gemischte Gefühle auch.
Mittlerweile gar nicht mehr. Es ist alles irgendwie für mich positiv besetzt mittlerweile. Ich habe natürlich auch einiges bewältigt, aber na jetzt ist es ganz, ganz positiv. Jetzt, es wird irgendwie immer leichter, muss ich sagen, herzukommen und ich mag es sehr.
Warum ist es, war es Ihnen wichtig, die Familiengeschichte niederzuschreiben, so ganz persönlich von Ihnen her, so nach einigen Jahren?
Es war mir wichtig, weil ich glaube, dass es nicht viel Einblick in die Familie gibt oder gab bisher. Mein Vater war ja ein sehr privater Mensch. Eigentlich wollte ich meine Perspektive als Tochter in dieser Familie mal aufschreiben, damit es irgendein Zeugnis von der privaten Seite gibt.
Ihr Verhältnis zum Vater war, ich sage es jetzt mal sehr erstmal neutral, schon sehr besonders und sehr speziell. Wie würden Sie denn erstmal Ihren Vater beschreiben, so rückblickend?
Ja, er war recht distanziert, vor allen Dingen auch, weil er eigentlich nie informiert war. Er wusste einfach nicht, wo wir entwicklungsmäßig waren, was uns interessierte, mit welchen Freunden wir zusammen waren. Das hat ihn auch nicht richtig interessiert, weil er nicht wollte, dass irgendetwas seine Arbeit, seinen Interessensfluss stört. Im Grunde gab es aus meiner Sicht für uns Kinder nicht viel Platz in seinem Leben.
Sie haben auch eine Distanz gespürt, besonders Ihnen gegenüber. Er war Ihrer Schwester Pamela viel näher. Können Sie das sich heute erklären?
Ich versuche mir das so zu erklären, dass es zwischen meinem Vater und meiner Schwester keine Reibungspunkte gab. Sie waren so unterschiedlich, dass mein Vater meine Schwester annehmen konnte, wie sie war und sich von ihr nicht gefordert fühlte oder ich sah da immer Harmonie. Und mit mir war es halt anders, weil ich war ihm etwas ähnlicher. Ich war natürlich auch das erste Kind, was in die Familie kam. Also zu ihm und meiner Mutter, wie ich auch zum Teil glaube, aus seiner Sicht zwischen ihm und meiner Mutter. Er war sicher auch eifersüchtig, was nie weggegangen ist. Ja, und ich habe ihn natürlich gefordert. Also ich habe immer gefragt und auch gefragt, warum. Und das war er eigentlich gar nicht gewöhnt, weder von meiner Mutter noch von meiner Schwester.
Sie haben, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, immer wieder versucht, ihm näher zu kommen.
Immer wieder, ja. Ich habe also immer wieder versucht, auch zu beweisen, dass ich würdig bin, seine Tochter zu sein. Und das ging natürlich nur über Leistung. Und über Leistung, mit der er sich identifizieren konnte, also zum Beispiel künstlerische Leistung, Bilder malen, kleine Skulpturen bauen oder singen. Das waren alles Dinge, zu denen er ein Verhältnis hatte und die er schätzte. Und dann konnte er auch sagen, das gefällt mir.
Und vernünftig sollten sie sein.
Oh ja. Ja, also Vernunft war bei uns wie in Orden. Also damit wurde früh gewunken und es wurde immer beurteilt, ob etwas vernünftig oder unvernünftig war. Und Vernunft bedeutete eine positive Anerkennung in Richtung Erwachsenwerden. Und ich hatte immer das Gefühl, wir sollten möglichst schnell erwachsen werden, damit wir nicht im Wege stehen, nicht stören, nicht fordern. Meine Eltern waren einfach sehr mit sich beschäftigt.
Ihre Mutter, euer selber Bildhauerin, Künstlerin, die irgendwie versuchte, auch ihren Weg zu geben neben ihrem großen Vater. Sie sind ja selber eine Frau. Wie hat sie denn diese ja doch eher nachgebende, manchmal fast unterwürfige Art ihrer Mutter als Frau denn geprägt? Das ist doch schwierig, oder?
Naja, ich würde nicht sagen, dass sie unterwürfig war, aber sie hat sich untergeordnet. Es war ganz klar. Andererseits war es natürlich auch ein jüdischer Haushalt, insofern als die Frau zu Hause das Sagen hat. Also wenn sie zum Beispiel sagte, es muss eine neue Waschmaschine her oder ich brauche ein neues Auto, das war dann also ohne Frage, weil meine Mutter war vernünftig und sparsam und dann hat mein Vater auch nichts gesagt. Aber je älter ich wurde, desto schwieriger empfand ich auch, dass meine Mutter litt. Sie war in der Lage, alles zu verbalisieren, was sie störte, aber nicht ihm gegenüber. Sie hatte ihm gegenüber oft ein schlechtes Gewissen oder vielleicht auch Minderwertigkeitskomplexe, weil sie zwar viel arbeitete, aber durch ihre Kunst fast nichts verdiente oder gar nichts zeitweise. Und er war halt derjenige, der die Familie sozusagen versorgte. Und das war schwierig. Es ging für sie, glaube ich, nicht überein, aufzumucken und gleichzeitig von ihm abhängig zu sein.
Ihre Mutter als Bildhauerin ist bedeutend gewesen und immer noch. Wie wichtig ist es Ihnen, das Andenken an Ihre Mutter Erinnerung zu halten?
Das ist mir unglaublich wichtig. Deshalb ist es auch für mich zentral, dass Leute verstehen, dass es nicht um die Familie von Mauricio Kagel geht in meinem Buch, sondern um die Familie als Ganzes. Also wir waren ja 4 Menschen. Meine Mutter war meinem Vater künstlerisch meiner Meinung nach ebenbürtig. Sie hatte einfach nicht die gleichen Chancen. Und sie ist aber eine unglaublich gute Künstlerin gewesen und zum Glück mittlerweile in ganz großen Museen, Köln, Berlin, Hamburg. Die Emanzipation hat bei ihr später stattgefunden und dann vehement. Und es hatte sich lange aufgestaut und als es dann bei ihr so rausbrach, da hatte sie natürlich damit gerechnet, dass mein Vater ihr Gegendruck leistet. Du hast bis jetzt die letzten 25 Jahre für mich Briefe geschrieben. Ich will jetzt mich an niemanden Neuen gewöhnen. Aber als es dann soweit war und dann hat er sofort gesagt, ja natürlich, dann nehme ich mir für meine Briefe eine Sekretärin und natürlich, das ist alles gar keine Frage. Also sie hätte das alles viel früher haben können.
Gut, ihr Vater wusste, er braucht sie. Wenn er sie verliert, bricht alles bei ihm durch.
Ne? Das wäre gar nicht gegangen. Also er war hoch von ihr abhängig.
Sie haben Jüdischsein angesprochen. Also ich lese jetzt nicht, dass Sie in irgendeiner Form als Familie in die Synagoge gegangen wären.
Nein.
Und trotzdem spielte Jüdischsein eine Rolle?
Ja, also Jüdischsein ist ja, gibt es ja auf verschiedenen Ebenen. Also wir waren es kulturell. Insofern als Lesen, als Kinder schon durften wir uns alle Bücher bestellen, die wir wollten. Wir konnten immer sagen, ich möchte den und den Unterricht nehmen, neben der Schule. Das war alles in Ordnung. Meine Mutter war Head of Household, ne, zu Hause. Insofern waren wir jüdisch, aber wir waren nicht religiös. Also wir gingen nicht in die Synagoge oder sowas. Meine Schwester und ich wurden schon in den jüdischen Kindergarten geschickt als Kinder. Aber irgendwann gab es auch Probleme, weil mein Vater wohl ausgestiegen ist aus der Gemeinde, um Kirchensteuern zu sparen oder Synagogensteuern. Ich weiß nicht, wie es genau heißt. Wir sahen uns kulturell auf jeden Fall als Juden.
Hat vielleicht ja auch mit der Familiengeschichte Ihres Vaters und Ihrer Mutter zu tun. Die Eltern mussten ja fliehen.
Die Familie meines Vaters war aus Russland nach Argentinien geflohen, wo er dann geboren wurde. Und die Familie meiner Mutter hatte in Halle ein Kaufhaus gehabt, das die Nazis der Familie weggenommen haben. Und dann sind die rechtzeitig nach Argentinien geflohen, wo meine Mutter und ihre Schwester dann auch aufgewachsen sind.
Und sind trotzdem nach Deutschland zurück?
Ja, ich glaube, es war allerdings zunächst die zweite Wahl. Also mein Vater war ja Komponist für moderne Musik und damals gab es 2 Zentren. Eins war in Paris und eins war in Köln. Und er hat sich für beide beworben und hat das Kölner aber bekommen und das andere nicht. Sicher wären meine Eltern am liebsten in Paris gelandet. Meine Mutter hatte da auch bei Leo Satkin, dem russischen Bildhauer, studiert und sie waren sehr frankophon und so weiter. Aber dann haben sie sich hier doch wohlgefühlt und die Lage mitten in Europa war prima. Also, und natürlich, dann haben sie Freunde gehabt und so weiter. Dann war es gar keine Frage mehr, dass sie hier bleiben.
Sie haben aber als jüdische Schülerin auch Gegenwind erfahren von einer katholischen Kirche hier in Köln. Ne?
Ja, da war ich ungefähr 9 oder 10 und da waren wir nach Zollstock gezogen und schräg gegenüber war eine Kirche mit einem Vorplatz und da spielten immer Kinder, die warteten auf den Kommunionsunterricht. Und als ich das mitbekam, bin ich da mal hin und habe gefragt, ob ich mitspielen darf. Und dann wurde ich gefragt, ob ich katholisch bin. Das habe ich verneint. Evangelisch nein, heidnisch nein. Und dann haben die gesagt, was bist du denn? Dann habe ich gesagt, ich bin jüdisch. Und dann haben die zu mir gesagt, sie dürften nicht mit mir spielen. Und da bin ich natürlich dann tränenüberströmt nach Hause gegangen und konnte das gar nicht fassen. Meine Mutter allerdings auch nicht. Ihr tat das sehr leid, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Und natürlich später habe ich mich dann gefragt, wie das möglich ist. Das waren ja noch junge Eltern. Das war so um die 1969, 70. Die hatten bestimmt nicht viele Juden um sich herum, dass die trotzdem ihre Kinder gewarnt haben für den Fall, dass. Das war schon sehr schmerzlich.
Fühlten Sie so etwas wie eine Differenz zu den anderen Familien, wie Sie aufgewachsen sind?
Überhaupt nicht, gar nicht, weil ich nichts anderes kannte. Wir lebten sehr bescheiden, was ich nur deshalb wusste, weil wir hatten Freunde, die wohlhabender waren. Und wenn wir zu denen gingen, da gab es einfach mehr von allem. Sie hatten ein Haus, wir wohnten in einer kleinen Wohnung und die hatten Tiere und Platz und sowas. Aber wie wir lebten, also dass wir immer in Ausstellungen gingen und Konzerte, das war für mich so normal, dass ich, bis ich aufs Gymnasium kam, gar nicht wusste, dass es auch anders geht. Und dann wurde ich zum Teil auch aufgezogen wegen des Berufes meines Vaters. Ich weiß noch, mir hat man einmal gesagt, dein Vater verdient ja Geld mit Topfschlagen. Und da habe ich natürlich, das fand ich natürlich schrecklich, ja, also so. Aber dann später habe ich gedacht, also wenn er davon eine Familie ernähren kann, ist ja gar nicht schlecht, ne, mit dem Topfschlagen. Ja, in dieser Schule, das war alles schon schwierig, weil da gab es einfach keinen Horizont für Künstler. Deshalb habe ich dann auch später das Gymnasium gewechselt und war dann sehr viel fröhlicher da.
Und weil Ihr Vater Künstler war und auch Ihre Mutter, die waren ja viel unterwegs, ja, weltweit auf Tourneen. Und da konnten Sie ja nicht einfach so mit. Mhm. Und da wurde so, ist mein Eindruck gewesen, man guckte irgendwo, wen kann man schnell an Bord ziehen. Da wurden die Menschen auch jetzt nicht wirklich gecheckt, passen diese Kindern. Und wie konnten Sie mit Ihrer Schwester zusammen diese Zeit, wo Sie quasi alleine gelassen wurden, bewältigen? Wie haben Sie das geschafft?
Ja, also ich glaube, dass meine Mutter schon versucht hat, immer Leute zu finden, denen sie vertraute. Aber ich meine, es gab zum Beispiel ganz wenig Vorlauf. Also meine Schwester und ich wurden dann informiert, also übernächste Woche gehen Papa und ich wieder auf Welttournee. Und jetzt kommt der Manfred und der ist ganz nett. Die so und so kennen den. Und wir haben das auch dann gar nicht natürlich hinterfragt. Und es war unterschiedlich. Es gab Babysitter, von denen fühlten wir uns mehr beschützt. Aber natürlich, dann gab es auch welche, die meine Mutter aus der Vergangenheit kannte und die eigentlich nicht ideal waren. Wir sind immer klargekommen, aber zum Beispiel auch oft nur mit Strichliste, also wann meine Eltern wiederkommen. Wir haben dann schon die Tage gezählt.
Gab es denn für Sie in Ihrer Kindheit trotz dieses auch bewegten Lebens, gerade Ihrer Eltern, auch so Gefühl von Geborgenheit?
Also ehrlich gesagt, das würde ich verneinen. Ich habe mich nie geborgen gefühlt. Dafür war es einfach immer zu schwierig, zu angespannt. Es ging einfach nie richtig um uns in einem liebevollen Sinn. Es war natürlich immer, meine Mutter musste vieles Praktische mit uns regeln und uns die Kinder organisieren. Nein, ich würde das nicht sagen. Aber das bezieht sich nur auf mich. Es kann sehr gut sein, dass meine Schwester das ganz anders beantworten würde.
Jetzt war Ihr Vater ja Komponist. Sie sagten, Sie waren ja auch bei Konzerten dabei. Aber weder Sie noch Ihre Schwester sind der musikalischen Linie gefolgt. Was für ein Verhältnis haben Sie zur Musik Ihres Vaters?
Ich würde sagen, ein gutes, aber ich spiele kein Instrument. Also ich bin passiver Hörer. Es gibt Stücke, die mir sehr, sehr gut gefallen, die ich auch manchmal höre. Ich freue mich immer, wenn ich weiß, dass da was läuft. Und das ist in Deutschland sicher mehr als in Amerika, wo ich lebe. Ich bin sehr stolz darauf, dass er so vielfältig und so einfallsreich und so innovativ war. Ich bewundere das. Ich finde das richtig gut.
Gibt es denn richtig gute Erinnerungen aus Ihrer Zeit mit dem Vater?
Ja, ganz bestimmt. Also zum Beispiel alles, was mit Kunst zu tun hat. Ich konnte ihn sowohl in Museen Dinge fragen, als auch zum Beispiel, wenn ich meine Mappe gemacht habe. Ich war ja dann Kostüm- und Bühnenbildnerin und habe die Mappe immer neu zusammengestellt für jedes Vorstellungsgespräch. Dann habe ich ihn immer um Rat gefragt, also wie soll ich das sortieren? Dann hatte er immer gute Ratschläge und dann war er mit Interesse bei der Sache. Wir konnten uns auch über Literatur sehr gut unterhalten. Wir konnten über Dinge, die uns nicht zwischenmenschlich betrafen, konnten wir reden.
Aber bloß nicht über Emotionen, ne?
Nein, bloß nicht über Emotionen und bloß nicht über persönliche Probleme.
Es gab auch ein besonderes Erlebnis für Sie in der Linie 16 hier in Köln.
Oh ja. Und zwar war das so, dass ich ungefähr 14, 15 war. Wir gingen zufällig zusammen aus dem Haus, nahmen die Straßenbahn in die Stadt, saßen hinten, ich in meinem damaligen Parker. Ich wollte ja zu meiner Freundesgruppe gehören und möglichst nicht auffallen. Und da begann mein Vater auf einmal zu singen. Und es war mir peinlich und ich habe ihn angestoßen und ihn angezischt. Und dann wurde er lauter. Und dann wiederholte sich das, bis ich begriff, also das steigert sich jetzt ins Unermessliche, wenn ich nicht aufhöre. Und dass er mir damit sagen will, es ist okay, anders zu sein. Und es ist aber nicht okay, zu versuchen, jemanden anderen dabei zu hindern, so zu sein, wie er ist oder wie er sein will. Und das war für mich eine ganz beeindruckende Lektion.
Bis heute?
Bis heute. Das hat so gesessen, dass das hat mir dann über die Zeit auch sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Weil man auch als Künstler ja manchmal aneckt oder jemand sagt, das verstehe ich nicht oder warum machst du das jetzt so? Das ist für mich gar keine Frage, dass das in Ordnung ist und sogar zentral, dass man bei sich ist und sich ausdrückt.
Der Untertitel Ihres Romans heißt »Der Fadenschein muss gewahrt werden«. Können Sie uns den erklären?
Der Fadenschein bezieht sich auf die Dinge, die nach außen anders wirkten, als sie tatsächlich familienintern waren. Mein Vater war halt ein Erfinder, ein Innovator, ein Freigeist in seiner Arbeit und auch Hochschullehrer. Also das konnte er alles wunderbar vermitteln, aber familienintern war er eben streng und er war kontrollierend und ich fühlte mich oft gegängelt. Also da war eine Diskrepanz und das bezeichne ich als den Fadenschein. Und nach außen musste es eben so wirken, wie er gerne auftreten wollte, was er gerne ausstrahlen wollte.
Ja, und Sie haben ein Fulbright-Stipendium bekommen und er hat es überhaupt nicht wertgeschätzt. Erst einmal,
überhaupt nicht, nein. Bis Freunde ihm sagten, die keine Kinder hatten, also wenn sie eine Tochter hätten und die hätte ein Fulbright-Stipendium, dann wären sie stolz. Und als er mir das erzählt hat, habe ich verstanden, dass er um die Ecke herum sagen wollte, jetzt bin ich auch stolz, weil jetzt weiß ich, dass das zählt.
Ja, also Sie mussten mit sehr wenig Lob auskommen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. War rückblickend für Sie das Leben in einer Künstlerfamilie auch ein Gewinn?
Naja, es ist halt meine Familie, es ist das, was mich geprägt hat, mit Menschen, die ich auch liebe, also insofern. Es ist schon das Nest, aus dem ich komme und das ich auch natürlich schätze sehr. Ich habe unglaublich viel gesehen und kennenlernen dürfen. Das ist ein Privileg. Ich habe natürlich auch die Kunst entdecken dürfen, die ich auch heute dann mache. Es war im Nachhinein war es ein sehr reiches Leben, wenn es auch mal problematisch war. Aber ich bin sehr dankbar für das, was meine Eltern mir gegeben haben.
Sagt Deborah Kagel, die Tochter des weltbekannten modernen Komponisten Maurizio Kagel. In ihrem Buch Mit Kind und Kagel gibt sie einen sehr persönlichen Einblick in ihr Familienleben und über ihr Verhältnis zu ihrem Vater. Dieses Buch ist im Verlag Lotz und Dotz erschienen. Und ich verabschiede mich für heute Abend. Am Mikrofon war Birgit Schippers.